Antibiotika unterscheiden natürlich nicht zwischen nützlich und unerwünscht. Und mit probiotischen Bakterien, die ich am besten schon während der Antibiotikaeinnahme nehme, kann ich zum einen die Beschwerden durch Antibiotika geringer halten, aber ich kann auch das Mikrobiom stabilisieren und auch wieder aufbauen. Anschließend kann ich dann noch ein bisschen mit Ballaststoffen und Bakterien arbeiten, um das Mikrobiom noch ein bisschen zu unterstützen.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.
Ihr Lieben, heute geht es um ein Organ, über das viele, ja, ich sag mal, immer noch nicht so wirklich gerne sprechen. Es ist immer noch irgendwie unangenehm. Man hat so ein komisches Gefühl und lässt es dann auch gerne mal unter den Tisch fallen. Aber für unsere Gesundheit und unsere Schönheit ist es das A und O. Unser Darm. Das Schöne ist, wenn man ihn gut behandelt, bedankt er sich auch dafür. Ja, der Darm trainiert 2/3 unseres Immunsystems. Er beschafft unserem Körper Energie und er hat das größte Nervensystem nach dem Gehirn. Eine Frau, die sich mit diesem Thema Darmgesundheit bestens auskennt, ist heute bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr. Sie ist Bestseller-Autorin und eine der führenden Darmspezialistinnen Deutschlands. Ganz herzlich willkommen im Bunte Lipgloss Podcast, liebe Professor Dr. Michaela Axt-Gadermann. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Michaela, wir starten mal direkt mit einer wirklich krassen Zahl. 100 Billionen, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja eine 1 mit 14 Nullen. So viele Darmbakterien, kann man sagen, schleppt jeder von uns mit sich rum. Das ist so eine Zahl, die ist gar nicht greifbar, finde ich.
Ja, die ist schwer greifbar. Deshalb versuche ich mir oder auch meinen Zuhörern in Vorträgen das so ein bisschen näher zu bringen, indem man sich überlegt, wie lange würde es denn dauern, wenn ich diese 100 Billionen Bakterien tatsächlich zählen würde und ich würde eine Sekunde pro Bakterium brauchen. Und zwar tatsächlich würden wir mehr als 3 Millionen Jahre zählen, wenn wir diese Bakterien zählen würden. Und das verdeutlicht vielleicht ganz gut, wie enorm groß diese Zahl der Bakterien im Darm ist. Und das zeigt aber auch, dass die Bakterien eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit, für unseren Körper spielen müssen. Denn unser Körper erhält ja nichts, was wir nicht brauchen. Also wenn wir die Muskeln nicht brauchen, bauen die ab. Oder wenn wir uns geistig nicht betätigen, verlieren wir diese Fähigkeiten. Und wenn wir 100 Billionen Bakterien beherbergen, haben die eine Bedeutung.
Das macht's noch bildlicher, Wahnsinn. Und die haben auch ein ordentliches Gewicht, oder? Weil ich finde, Bakterien, das ist immer sowas wie so im Reagenzglas oder unter Mikroskop irgendwo im Labor. Aber die haben ein ordentliches Gewicht.
Ja, das einzelne Bakterium wiegt natürlich fast nichts. Das kann man nur mit ganz, ganz speziellen Wagen wiegen. Aber alle Bakterien zusammen, die wiegen mehr als 1 Kilo. Das zeigt eben auch, dass das eine wirklich immense Menge ist. Und die meisten dieser Bakterien sind tatsächlich nützlich, aber nicht alle.
Das wäre jetzt tatsächlich meine zweite Frage gewesen. Sind das alles gute Bakterien? Was tummelt sich da?
Ja, in der Vergangenheit haben wir uns natürlich viel stärker mit den krankmachenden Bakterien beschäftigt. Und seit 20 Jahren kommen eben auch die nützlichen, die gesundmachenden Bakterien. Gerade im Darm, aber wir haben natürlich auch Bakterien auf der Haut oder auf den Schleimhäuten. Aber die größte Menge, die sitzt im Darm. Da haben wir viele, viele nützliche Bakterien. Und wir haben Bakterien, von denen man vielleicht nicht sagt, dass sie schädlich oder krankmachend sind. Aber es gibt eben Bakterien, die sollten nicht in zu großer Menge vorkommen. Und ganz, ganz wichtig ist die Balance der einzelnen Bakterien, die wir im Darm haben, um uns gesund zu halten.
Der Darm. Man hört ja immer spannende Aufgaben, die er hat. Man liest spannende Artikel, was er alles kann, was passiert, wenn wir ihn vernachlässigen. Also es ist so ein Riesenthema, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Vielleicht mal vorab, der Darm, was macht er genau? Ist der sowas wie unsere Gesundheitspolizei auch im Körper? Kann man das sagen?
Ja, in gewisser Weise schon. Also ganz vordergründig verdaut der Darm unsere Nahrung. Aber das ist natürlich eine enorm wichtige Aufgabe, weil er uns dadurch Nährstoffe zuführt für unsere Gesundheit, für die Haut, für das Wohlbefinden, auch für die Psyche. Und natürlich auch über den Darm scheiden wir unerwünschte Stoffe aus zum großen Teil. Daneben beherbergt er aber auch das Mikrobiom, also die Gesamtheit dieser vielen, vielen Bakterien. Und die können eine ganze Menge für unsere Gesundheit tun. Wir wissen heute, dass die Zusammensetzung der Darmbakterien zum Beispiel unsere Figur beeinflussen kann, unseren Blutzuckerspiegel und unseren Blutdruck, dass die Darmbakterien bei Arteriosklerose eine Rolle spielen, sowohl schützend als auch fördernd, dass sie eine wichtige Rolle für unsere psychische Gesundheit spielen, also dass sie Depressionen verursachen können oder auch vor Depressionen schützen können, dass sie unsere Stimmung beeinflussen, Ängste und so weiter. Und der Darm beherbergt auch, das hattest du ja schon gesagt, einen großen Teil des Immunsystems. Und diese Darmbakterien, die interagieren mit diesen Immunzellen. Und dadurch hat das Darmmikrobiom eben auch Einfluss auf zum Beispiel Allergien oder Autoimmunerkrankungen.
Mhm. Sind denn diese Bakterien bei jedem Menschen anders? Ich habe nämlich mal gelesen, jeder hat so seinen eigenen Zoo an verschiedenen Bakterienarten. Das fand ich ganz spannend, weil klar, man hat gute und schlechte, aber auch das ist wohl bei jedem Menschen anders zusammengesetzt, was natürlich in jedem Fall dann eine andere Grundlage ist oder eine Ausgangssituation für Krankheiten und so weiter.
Ja, im Prinzip hat jeder ein sehr individuelles Mikrobiom, also so individuell wie der Fingerabdruck, sagt man. Mhm. Wir können auch mit einer ziemlich breiten Range an Bakterien gesund bleiben. Das heißt, der eine hat ein bisschen weniger von dem Stamm, der andere hat ein bisschen mehr von dem und das gleicht sich so ein bisschen aus. Wichtig ist, dass das Mikrobiom insgesamt in Balance ist, dass es gesund ist, dass es ausgeglichen ist. Tatsächlich hat zwar jeder ein anderes Mikrobiom, aber wir tauschen untereinander auch diese Bakterien aus. Und da haben Familienmitglieder ein relativ ähnliches Mikrobiom. Wenn ein Hund noch in der Familie lebt, dann ist das Mikrobiom der Familienmitglieder ähnlicher, weil wahrscheinlich über den Hund noch viel mehr Bakterien ausgetauscht werden. Den knuddelt man wahrscheinlich mehr als den Partner, möglicherweise.
Das stimmt, kann ich unterschreiben.
Ja. Und auch zum Beispiel bei Freunden und Bekannten, die haben ein ähnliches Mikrobiom und sogar bei Sportmannschaften, also bei Kontaktsportarten, da ähnelt sich auch das Mikrobiom und nach einem Wettkampf gleichen sich sogar die Mikrobiome der gegnerischen Mannschaft mit dem der eigenen Mannschaft an. Also wir stehen ständig mit unserer Umwelt im Austausch mit unseren Bakterien. Wir geben ab, wir nehmen auf und das ist aber wichtig und sorgt auch für gesunde Bakterien.
Das ist ja spannend. Und sag mal, Michaela, hat sich das Mikrobiom eigentlich über all die vielen Jahre bei uns verändert oder ist das im Grunde noch ähnlich wie beim Urmenschen?
Nein, das hat sich natürlich verändert, weil wir ernähren uns ja völlig anders. Man weiß aus Studien von Stämmen, die im Amazonas leben, die ernähren sich halt überwiegend von Pflanzenkost und sehr natürlich und dass die natürlich eine viel, viel höhere Vielfalt an Bakterien im Darm haben, aber auch auf der Haut, als wir Menschen, die wir uns von Fastfood und Fertiggerichten ernähren. Aber wichtig ist natürlich die Ernährung und ich kann mein Mikrobiom ganz, ganz deutlich über das, was ich esse, beeinflussen, zum Positiven wie auch zum Negativen hin.
Das ist ja spannend, auch mit Blick auf die Kinder, wenn du sagst, man beeinflusst das auch mit Nahrung, also mit dem, was ich zu mir nehme. Haben Babys auch schon dieses Mikrobiom, wenn sie auf die Welt kommen oder ist es etwas, was sich dann erst irgendwann entwickelt?
Ja, Babys haben das Mikrobiom, sobald sie auf die Welt kommen, aber es hängt davon ab, wie sie auf die Welt kommen. Also wenn sie auf natürlichem Weg entbunden werden, dann nehmen die Kinder das Mikrobiom der Mutter, aus der Scheide der Mutter auf, verschlucken da natürlich auch Bakterien. Und das ist so eine Art Startkultur für sowohl das Hautmikrobiom, also die Bakterien werden auf die Haut abgestriffen, und auch für das Darmmikrobiom. Wenn Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, dann startet das Mikrobiom mit ganz anderen Bakterien. Und wir wissen heute, dass diese Bakterien durch eine Kaiserschnittentbindung, dass sie tatsächlich ungünstigere Startbedingungen bieten. Und dass deshalb Kinder, die per Kaiserschnitt entbunden werden, auch ein höheres Risiko haben, zum Beispiel für Allergien, für Asthma, eventuell auch für Gewichtsprobleme. Und man versucht eben diesen Nachteil heutzutage so ein bisschen auszugleichen.
Inwiefern? Wie kann man den ausgleichen?
Ja, also wenn das Kind gestillt wird anschließend, dann setzt das auch wieder neue Impulse für ein gesundes Darmmikrobiom. Nicht jeder kann natürlich stillen oder will stillen. Und die Hersteller von Säuglingsnahrung, die versuchen natürlich auch inzwischen ihre Produkte relativ nah an das, was dem Kind mitgegeben wird, anzupassen. Also mit präbiotischen Ballaststoffen und probiotischen Bakterien. Aber das Original, die Mutter, wird dadurch natürlich nicht ersetzt. Aber man kommt so ein bisschen näher an das, was wir vielleicht vor 30, 40 Jahren an Säuglingsnahrung hatten. Und sobald das Kind dann anfängt zu essen, dann ist natürlich wichtig, so abwechslungsreich wie möglich zu essen. Also viele unterschiedliche Nahrungsmittel anzubieten, auch Ballaststoffe anzubieten, um das Mikrobiom weiter zu fördern.
Das Schöne ist, wenn die so klein sind, finden die das ja noch toll, ne? Wenn die so anfangen, so die erste feste Nahrung zu essen. Da ist eine Tomate toll, da ist eine Gurke toll. Ich weiß es noch von meinen Kindern, die haben alles gegessen, ja. Jetzt variiert zwischen Nudel und Würstchen. Also wenn du Glück hast, kriegst du noch mal irgendwie ein bisschen Gemüse unter. Ich mache dann immer irgendwelche verrückten Gemüsemonster und so. Das finden sie dann noch toll. Aber man muss sehr viel tricksen, ja. Deswegen, das ist ein guter Tipp, dass man in jungen Jahren dann sehr abwechslungsreich schon startet, ja. Da hat man schon mal was gut gemacht.
Ja, und man kann natürlich auch probiotische Bakterien über Joghurt oder Kefir oder Buttermilch zuführen. Es gibt auch schon für Kinder Produkte, aber in der Regel reicht da ganz normale fermentierte Nahrungsmittel. Es sei denn, sie haben Antibiotika bekommen, weil Antibiotika sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen natürlich das Mikrobiom schädigen. Und das regeneriert sich nicht immer automatisch, hängt natürlich auch wieder von unserem Lebensstil, Ernährung und so weiter ab. Und wenn ich Antibiotika genommen habe oder nehmen muss, dann ist es durchaus sinnvoll, parallel auch hochdosiert probiotische Produkte zu nehmen.
Das finde ich spannend, dass du es nochmal sagst, weil das weiß man irgendwie, aber ich finde, es ist immer so ein bisschen, na, nehme ich das jetzt wirklich oder nicht? Oder ist das irgendwie so ein bisschen Gequatsche vom Arzt? Nehmen Sie das mal. Also gut, dass wir das auch nochmal klargestellt haben, weil ich glaube, es kann wirklich eine große Menge an auch guten Bakterien abgetötet werden durch das Antibiotikum.
Ja, Antibiotika unterscheiden natürlich nicht zwischen nützlich und unerwünscht. Und mit probiotischen Bakterien, die ich am besten schon während der Antibiotikaeinnahme nehme, kann ich zum einen die Beschwerden durch Antibiotika geringer halten, aber ich kann auch das Mikrobiom stabilisieren und anschließend auch wieder aufbauen. Wichtig ist eben, dass die Antibiotika so 2 Stunden Abstand zu den Probiotika haben, damit die nicht auch gleich wieder abgetötet werden. Anschließend kann ich dann noch ein bisschen mit Ballaststoffen und Bakterien arbeiten, um das Mikrobiom noch ein bisschen zu unterstützen.
Ich habe eingangs schon gesagt, wenn wir den Darm gut behandeln, dann kriegen wir was zurückgespielt. Also sag doch mal, Michaela, was mag der Darm? Was können wir unserem Darm Gutes tun?
Ja, unser Darm mag Abwechslung. Also jede einseitige Ernährung, die tut dem Mikrobiom und dem Darm nicht gut, weil eine Grundvoraussetzung für ein gesundes Mikrobiom ist im Prinzip Artenreichtum. Und diesen Artenreichtum, den bekommen wir, wenn wir viele verschiedene Sachen essen. Und wenn wir uns unnötigerweise einschränken, also wenn wir denken, Gluten, das ist schädlich und ich esse kein Getreide mehr oder Milchprodukte, die lasse ich mal weg und so weiter, dann verändert sich auch das Mikrobiom relativ schnell. Und dann muss ich schon wirklich darauf achten, das durch andere Nahrungsmittel zu ersetzen. Also unsere Ernährung ist wichtig und ganz besonders wichtig bei der Ernährung sind die Ballaststoffe. Sehr, sehr viele Ballaststoffe sollten wir täglich essen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 30 Gramm. In der Regel nehmen wir 20 Gramm zu uns. 40 Gramm wären auch nicht schlecht. Also wir sind noch ganz weit davon entfernt, uns ausreichend mit Ballaststoffen zu versorgen. Und diese Ballaststoffe sind im Prinzip Bakterienfutter. Also wenn ich meine Bakterien ordentlich ernähren möchte, dann brauchen die Ballaststoffe. Und die revanchieren sich wieder, weil die können aus den Ballaststoffen dann nützliche Substanzen produzieren, die uns zum Beispiel glücklicher machen, die uns satt machen, die uns besser schlafen lassen, die auch auf die Haut günstige Effekte haben, weil sie zum Beispiel entzündungshemmend wirken oder sie können daraus auch Antioxidantien bilden, also Schutzstoffe für die Haut. Ballaststoffe, da haben wir einen doppelten Effekt, gesundes Mikrobiom, aber auch viele nützliche Effekte für Aussehen, für Haut, für Gesundheit, für Wohlbefinden.
Das klingt toll.
Ja, das ist toll.
Nehmen wir genauso. Ist toll. Was sind denn so gute Ballaststoffe?
Ja, wir finden Ballaststoffe im Prinzip in pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und so die Klassiker sind natürlich Getreide. Deshalb sollte ich auch Getreide nicht aus meiner Ernährung verbannen. Ob ich Gluten meide oder nicht, das ist so ein bisschen Ansichtssache. Aber es gibt ja auch glutenfreie Getreide. Und auch Samen, also Chiasamen, Flohsamen, Leinsamen, Haferflocken, das ist gut. Dann ist alles gut, was so Zwiebel- und Lauchgemüse ist, also Lauch, Knoblauch, Bärlauch, diese ganzen Sachen. Hülsenfrüchte sind fantastisch, Nüsse, Mandeln sind sehr gut. Also wir haben da eine ganz, ganz breite Auswahl an Nahrungsmitteln, die gut sind. Dann gibt es noch weitere pflanzliche Nahrungsmittel, von denen man es vielleicht nicht vermutet, dass sie gut fürs Mikrobiom sind, zum Beispiel Kaffee. Ist toll fürs Mikrobiom.
Kaffee
ist toll fürs Mikrobiom.
You made my day, Michaela.
Ja, das war mein Ziel heute. Und Kaffee hat nicht nur fürs Mikrobiom gute Effekte, hat auch aufs Gehirn Effekte, auf unsere Gefäße, auf die Leber. Also Kaffee jeden Tag, 3 Tassen, 4 Tassen sind nicht schädlich und muss man sich nicht irgendwie verkneifen, kann man auf jeden Fall trinken. Und dunkle Schokolade ist klasse.
Oh, es wird immer besser.
Ja, es wird immer besser. Vollmilch nicht so gut, dunkle Schokolade sehr gut, sowohl für die Haut, da gibt es ja auch schon ältere Studien, weil die viele Antioxidantien enthält, aber sie fördert auch bestimmte Bakterienstämme im Darm. Also das heißt, eine darmfreundliche Ernährung, die muss nicht langweilig sein.
Das klingt toll. Jetzt kommen wir natürlich auch immer zu dem Negativen. So ist es einfach. Jetzt haben wir gehört, was der Darm gerne mag. Was mag der Darm dann überhaupt nicht? Also du hast ja gesagt, abwechslungsreich essen will er gerne. Also alles, was einschränkt, will er nicht.
Genau.
Und was noch?
Ja, natürlich so die Klassiker, Fastfood, Fertiggerichte, ballaststoffarme Gerichte, hochverarbeitet Lebensmittel. Aber das erschließt sich natürlich aus den Sachen, die der Darm gern mag. Was er auch nicht mag, ist Hygiene. Also ständiges Hände desinfizieren, ständiges den Haushalt desinfizieren, das mag unser Mikrobiom nicht. Unser Mikrobiom mag Schmutz und Dreck und auch mal ein paar Bakterien, die ich von außen aufnehme. Das wissen wir schon seit den 90er Jahren. Damals war das Mikrobiom noch gar nicht bekannt, aber da hat man schon festgestellt, Kinder, die nicht ganz so steril aufwachsen, zum Beispiel auf dem Bauernhof, in der Großfamilie, die früh in die Kita kommen, die haben viel weniger Allergien, die haben weniger Autoimmunerkrankungen und weniger Neurodermitis als Kinder, die sehr steril aufwachsen. Und das hat, wie wir dann später eben auch dann rückschließen konnten, natürlich mit dem Bakterienkontakt zu tun. Und wenn jetzt im Winter wieder die Grippesaison kommt, dann können wir uns vielleicht mal wieder 4 Wochen die Hände verstärkt desinfizieren. Mhm. Aber im Prinzip ist das nicht notwendig. Also im Moment ist es nicht mehr notwendig. Und Desinfektionsmittel haben auch im Haushalt eigentlich nichts zu suchen.
Mhm. Gar nicht?
Nein.
Ich sag mal, in jedem Putzmittel oder in jedem Spray ist ja jetzt mittlerweile fett die Aufschrift, ne? Zu 99% werden Bakterien weggesprüht, weggewischt. Das hast du ja mittlerweile überall drauf. Du sagst, das ist gar nicht so gut.
Nein, das ist nicht gut. Natürlich gibt es im Haushalt hin und wieder, wenn ich jetzt vielleicht ein Hähnchen irgendwie ein rohes verarbeite, auch mal Bakterien, die krank machen können. Aber in der Regel sind die Bakterien, die wir im Hausstaub oder in der Luft oder auf den Arbeitsflächen finden, nicht unbedingt alle wahnsinnig gesund, aber die sind nicht automatisch gefährlich oder krankmachend. Und gerade diese Bakterien, die trainieren auch unser Immunsystem und die trainieren auch das Immunsystem der Kinder. Also man hat in einer schwedischen Studie tatsächlich festgestellt, dass in Haushalten, in denen noch mit Hand gewaschen wird, also ich weiß das noch aus meinen WG-Zeiten, das ist bei Weitem nicht so hygienisch, wie wenn ich das bei 60 Grad in der Spülmaschine wasche, aber dass da die Kinder viel weniger Allergien haben. Weil eben einfach noch Bakterienkeime, die nicht dramatisch sind, auf dem Geschirr zurückbleiben.
Als Mutter oder Vater sagt man nochmal aus Spaß den Spruch, auch wenn der Schnuller runterfällt, die 3-Sekunden-Regel geht noch. Also wenn er jetzt nicht in die größte Dreckpfütze fällt oder sowas, finde ich, ist man da auch mittlerweile entspannter, ne?
Ja, man hat vielleicht kein so gutes Gewissen, aber auch die 10-Sekunden-Regel würde wahrscheinlich noch gehen, weil ich desinfiziere dann den Schnuller, aber das Kind steckt sich selber eine Handvoll Sand oder Erde. Also mein Sohn hat das auch immer gerne gemacht, ja, in den Mund. Da ist das Desinfizieren des Schnullers dann auch irgendwie hinfällig.
Ja, das stimmt. Wenn man über Darm und Darmgesundheit spricht und liest, liebe Michaela, fällt auch hier und da mal das Wort Sirtfood, die Diät.
Ja.
Kannst du das mal erklären? Das ist fast schon wie so ein bisschen so ein Trend geworden, so ein Trendwort.
Ja, das sind Nahrungsmittel, die bestimmte Enzyme oder bestimmte Stoffe im Körper anregen, die sogenannten Sirtuine. Und die sind eng mit Langlebigkeit verbunden. Also man weiß, dass die Aktivierung von diesen Sirtuinen tatsächlich bestimmte Prozesse, Regenerationsprozesse im Körper in Gang setzt, die möglicherweise auch altersverzögernde Effekte haben, vielleicht auch sogar manche Sachen umdrehen können. Und man kann diese Sirtuine zum Beispiel durch längeres Fasten anregen. Man kann sie aber auch durch bestimmte Nahrungsmittel aktivieren. Und deshalb werden sie auch Fastenimitatoren genannt, weil sie eben zu ähnlichen Prozessen im Körper führen. Und dazu zählen bestimmte Beerenfrüchte, dazu zählt Kaffee sogar, grüner Tee ist ein Sirtfood, Kurkuma gehört dazu. Also viele gesunde Lebensmittel können solche Prozesse aktivieren.
Wow, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Adele, die Sängerin, hat ja so wahnsinnig viel abgenommen. Angeblich hat sie das eben genau nach diesem Prinzip geschafft. Ich frage mich natürlich dann, wenn man das in seine Ernährung mit einbaut, wie lange muss man das dann machen, dass man wirklich so einen Effekt dann auch merkt? Weil sie hat ja also wirklich unglaublich viel abgenommen. Ne? Also muss man das dann wirklich ganz knallhart durchziehen oder reicht schon, wenn man immer mal so ein bisschen mit Kurkuma reinwürzt? Das ist ja immer so die große Frage.
Also im Prinzip ist dieses Seared Food weniger zum Abnehmen geeignet. Mhm. Natürlich ist das eine gesunde Ernährung, eine sehr pflanzenbasierte Ernährung, die, wenn ich mich vorher anders ernährt habe, natürlich zur Gewichtsreduktion auch beiträgt und die auch Stoffwechselprozesse im Körper verändert. Aber im Prinzip ist es eher eine Ernährung, die uns organisch gesünder machen soll, die bestimmte Enzyme und Proteine anregen soll. Und natürlich, wenn ich wenig Kalorien zu mir nehme und eben die Kalorien, die ich zuführe, über diese bestimmten Nahrungsmittel dann aufnehme, dann nehme ich natürlich auch ab. Und das sind natürlich auch Nahrungsmittel, von denen würde ich weniger Kalorien zuführen können als mit einer Pizza oder sowas. Ne? Also jetzt um die gleichen Kalorien mit Äpfeln zuzuführen, die ich mit einer Pizza habe, da bin ich dann schon sehr schnell sehr satt. Aber es ist eher eine Regenerationsernährung, die man auch langfristig eben durchhalten sollte, genau wie mediterrane Kost. Da sind auch viele Seared Foods enthalten, Olivenöl zum Beispiel. Das ist ja auch eine extrem gesunde Ernährung, die viele günstige Prozesse im Körper in Gang setzt. Ich kann auch theoretisch mit einer mediterranen Kost abnehmen, aber dann muss ich die Kalorien natürlich auch reduzieren.
Mhm. Und dann gibt's aber noch die sogenannten Moppelbakterien. Und du sagst, wenn man die vermeidet, dann kann man tatsächlich abnehmen und zwar ganz ohne Diät. Was sind denn die Moppelbakterien?
Ja, es gibt bestimmte Bakterien. Das hat man zu Beginn, als man mit der Mikrobiomforschung begonnen hat, hat man festgestellt, Menschen mit Übergewicht, die haben eine andere Bakterienzusammensetzung als schlanke Menschen. Und da war zunächst die Überlegung, Henne oder Ei, also haben die Übergewichtigen eben, weil sie sich anders ernähren, andere Bakterien oder sind die Bakterien tatsächlich schuld? Dann hat man Stuhlproben von Übergewichtigen auf normalgewichtige Mäuse übertragen oder von untergewichtigen Menschen. Die Mäuse haben identische Körnerzahl bekommen. Trotzdem hat die eine Gruppe Mäuse zugenommen. Das Mikrobiom von den Übergewichtigen hatte, die andere hat abgenommen. Da hat man also festgestellt, das Mikrobiom spielt ursächlich eine Rolle. Und es gibt verschiedene Befunde im Mikrobiom, die man damit in Verbindung bringt. Also wenn wir zu wenig Artenreichtum haben, unser Mikrobiom eintönig ist, dann ist das ein Risikofaktor für viele Krankheiten, vor allem auch für Gewichtsprobleme. Wenn bestimmte Moppelbakterien, die sogenannten Firmicutes, zu hoch sind und andere zu gering, dann haben wir auch dieses Problem. Und wir haben Studien aber auch durchgeführt, weil man weiß, bei probiotischen Bakterien gibt es Stämme, die fördern eine Gewichtszunahme. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri. Ich muss so ein paar Namen jetzt hier droppen, weil sonst kann ich das nicht erklären. Und es gibt andere, die heißen Lactobacillus gasseri oder Plantarum oder Bifidobacterium longum. Also sie haben alle ganz persönliche Namen. Und das sind die Schlankmacher, die zweite Gruppe. Und wir haben Studien durchgeführt und haben Patienten entweder ein Placebo gegeben, also übergewichtigen Personen, oder eben diese Schlankmacherbakterien. Und nach einem Monat hatte sich tatsächlich das Mikrobiom deutlich verändert in Richtung schlank, aber es hatte sich nichts am Gewicht getan. Und die haben erst nach 3 Monaten begonnen, Gewicht zu verlieren. Und ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis für alle, die mit probiotischen Bakterien etwas erreichen wollen. Das Mikrobiom braucht eine Zeit, bis es sich verändert hat, bis es sich umgestellt hat, bis es neue Stoffwechselprodukte produziert. Und die setzen dann in unserem Körper Vorgänge in Gang, auch zum Beispiel Fettabbau oder mehr Sättigung. Und ich brauche Geduld. Also 2-3 Monate Geduld brauche ich auf jeden Fall, bis ich erste Effekte verspüre.
Also unser Körper, das ist schon ein Wunderwerk, ne, was da passiert. Also das ist schon eigentlich unglaublich. Jetzt ist es ja so, Michaela, dass im Darm nicht nur Magen-Darm-Geschichten passieren und gerade über die Ernährung gesprochen. Der Darm, sagen wir mal, wenn er nicht gut behandelt wird, kann das ja sogar Auswirkungen auf unsere Psyche haben. Das ist, glaube ich, so ein Zusammenhang, den viele gar nicht so sehen. Denken wir, Darmgesundheit, kann ich morgens gut auf Toilette gehen und esse ein paar gesunde Sachen und dann reicht es ja eigentlich auch schon. Aber ich glaube, diese sogenannte Darm-Hirnachse, ne, von der wird ja da auch gerne mal gesprochen, die haben nicht so viele wirklich auf der Uhr. Was passiert da?
Ja, also es gibt tatsächlich mehrere Verbindungen, über die unser Darm bzw. das Mikrobiom mit dem Gehirn sich austauscht. Zum einen gibt es einen Nerv, der direkt vom Darm ins Gehirn läuft der Nervus vagus und der schlägt dort sozusagen im Gefühlszentrum des Gehirns auf. Und über diesen Nerv tauschen sich Gehirn und Darm direkt aus. Also hat man Untersuchungen gemacht bei Tieren, da hat man den Nervus vagus durchtrennt, dann gab es diese Reaktion nicht mehr. Und wenn der intakt war, dann konnte man das Gehirn beruhigen oder auch in Aufregung versetzen über den Darm. Und dann produziert das Mikrobiom natürlich auch noch viele Metaboliten, die für unsere Stimmung wichtig sind. Vorstufen für Glückshormone, Vorstufen für Schlafhormone und so weiter. Und wenn das Mikrobiom nicht intakt ist, dann nimmt eben da auch das Gehirn Schaden. Und auch die Stressresistenz wird über das Mikrobiom mit beeinflusst. Mhm. Da gibt es Studien, die zeigen, wenn wir die richtigen probiotischen Bakterien zuführen oder ein Gemisch mit vielen verschiedenen Bakterien, dann werden wir auch stressresistenter. Also Darm und Gehirn, die tauschen sich tatsächlich ganz, ganz eng aus und stehen in Verbindung. Und bei Depressionen wissen wir, dass das Mikrobiom auch typische Veränderungen hat. Und wenn man dieses Mikrobiom von depressiven Menschen auf Mäuse überträgt, dann werden die auch depressiv. Also sie zeigen ein Verhalten wie depressive Menschen. Sie ziehen sich zurück, sie meiden soziale Kontakte, sie fressen weniger. Und wenn man die Mäuse näher untersucht, dann stellt man auch fest, dass sie zum Beispiel weniger Glückshormone produzieren. Alleine durch diesen Transfer von Bakterien von depressiven Menschen auf Mäuse.
Und sag mal, ist es dann auch so, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, das Gefühl hat, ich bin schon irgendwie seit längerem verstimmt, mir geht's nicht gut, ich bin viel traurig, ich muss ständig weinen. Also durch das Gefühl, man leidet vielleicht auch unter irgendeiner Art von Depression, geht zum Arzt, vielleicht auch zu einem Psychologen und das Gefühl, es wird nicht besser, dass es dann tatsächlich auch vielleicht an der Zeit wäre, mal zu sagen, man untersucht mal den Darm.
Ja, auf jeden Fall. Das ist bei vielen chronischen Erkrankungen sinnvoll. Also immer, wenn ich chronische Beschwerden habe, für die es keine so richtige Ursache gibt und ich habe vielleicht gleichzeitig noch Darmprobleme, also Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen, dann macht eine Mikrobiomanalyse durchaus Sinn, weil es gibt eben bestimmte Mikrobiomkonstellationen, die zum Beispiel depressiv machen. Und ich brauche dann aber auch jemanden, der mir diese Mikrobiomanalyse erklären kann. Das ist natürlich wichtig, weil nicht jeder Arzt kann auch mit der Mikrobiomanalyse etwas anfangen. Und es ist nicht immer so, dass ich dann einfach irgendein probiotisches Präparat nehmen muss, sondern manchmal muss ich bestimmte Nahrungsmittel weglassen oder mehr zuführen oder bei manchen Konstellationen muss ich einen Zahnarztbesuch einplanen, weil das Unschleimhautbakterien sind, die den Darm in Unruhe bringen. Also gibt es verschiedene Empfehlungen. Tatsächlich habe ich dazu auch ein Buch geschrieben, Mikrobiomanalyse, weil ich fast täglich Mikrobiomanalysen zugeschickt bekomme, wo mich eben Menschen fragen, ich habe jetzt hier Geld ausgegeben, was mache ich damit? Keiner kann mir sagen, was das bedeutet.
Also wenn man sein Mikrobiom jetzt testen lassen möchte, wo geht man da am besten hin, Michaela?
Also man kann zu einem Arzt gehen und der schickt es dann in ein mikrobiologisches, die Stuhlprobe in ein mikrobiologisches Labor. Oder man kann auch im Internet ein Testkit bestellen. Und das wird im Prinzip in das gleiche mikrobiologische Labor geschickt, wie der Arzt einschicken würde. Mit dem vielleicht kleinen Unterschied, die Hersteller wissen, dass Laien diese Testkits in der Regel bestellen. Und deshalb sind die Erklärungen etwas verständlicher geschrieben und auch laienverständlicher. Also man kann damit vielleicht etwas mehr anfangen. Wenn ich natürlich einen guten Arzt habe, der mir das alles erklären kann, ist das natürlich die noch bessere Variante. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es da wirklich nur wenige gibt, die sich damit beschäftigen. Ich bekomme auch immer Zuschriften, aber ich bin nicht niedergelassen in der Praxis. Also ich kann das leider nicht machen, habe aber deshalb ein Buch geschrieben, Mikrobiomanalyse, wo auch tatsächlich jeder nachschauen kann und jeden Wert anschauen kann und dann auch erfährt, was er essen kann oder auch nicht.
Das ist sehr gut. Du hast auch zwei andere tolle Bücher noch geschrieben, die hier auch super natürlich in den Podcast passen. Und zwar einmal, wie der Darm die Gesundheit und einmal die Schönheit ansteuert. Das sind ja die zwei wichtigen Themen. Auch über die wir schon gesprochen haben. Wie kann uns der Darm denn auch so richtig schön machen?
Ja, das kann er tatsächlich. Im Darm werden ja ganz, ganz viele Stoffwechselprodukte gebildet und die bleiben nicht im Darm, zumindest nicht alle, sondern die gelangen über die Darmwand in die Blutbahn und damit zu jedem Organ des Körpers und auch zur Haut. Und verschiedene Bakterien im Darm bilden für unsere Haut sehr, sehr nützliche Substanzen. Substanzen, die wir eigentlich aus dem Kosmetikregal kennen. Also UV-Schutzstoffe können vom Darm aus gebildet werden. Antioxidantien, also es gibt bestimmte Bakterien, die sehr, sehr gute Antioxidantienproduzenten sind. Und Antioxidantien sind ja etwas, das bringen wir auch eben mit Hautschutz, mit Anti-Aging und so weiter in Verbindung. Oder auch die Hyaluronsäureproduktion anregen und so weiter. Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, über den Darm unserer Haut was Gutes zu tun. Und eine koreanische Studie, er hat zum Beispiel festgestellt, dass das Bakterium Lactobacillus plantarum, wenn es 3 Monate eingenommen wird, zu einer Reduktion von Falten führt und zu einer höheren Elastizität der Haut und auch insgesamt zu einer besseren Feuchtigkeitsversorgung. Also tatsächlich kann man sogar nachweisen, dass einzelne Bakterienstämme Effekte haben. Wenn ich mehrere unterschiedliche einnehme, dann werden die Effekte sogar teilweise noch stärker.
Wo bekommt man die? Das ist meine erste Frage.
Ja, das sind ganz gängige Bakterien, die eben auch in Nahrungsergänzungsmitteln enthalten sind. Es gibt Bakterien, Lactobacillus paracasei. Durch Nahrungsergänzungsmittel kann ich die gut zuführen. Muss man einfach mal auf die Verpackung schauen, was da so enthalten ist.
Mhm. Kannst du als Frau vom Fach, viele sagen ja auch Mrs. Darmgesundheit Deutschlands, kannst du jemand am Gesicht ansehen, ob der einen guten Darm hat oder nicht, wenn wir gerade über die Haut sprechen? Also geht ja auch um so einen Fahlenteer oder hat man ein bisschen einen Glow, ne? Da hängt ja auch viel mit dem Darm zusammen. Also siehst du das?
Nein, ich glaube, das würde man nicht sehen, aber man sieht natürlich an der Haut jemandem an, ob er sich pflegt, ob er sich gesund ernährt und ob er genug Schlaf hat oder viel Stress hat. Natürlich ist ein bisschen Genetik auch dabei, aber Sonnenschutz ist wichtig. Der kann zum Teil auch von innen kommen, übers Mikrobiom, aber auch über die Ernährung. Also wenn ich viele Carotinoide zu mir nehme, dann habe ich so einen Grundlichtschutz, der eben auch altersverzögernd wirkt. Das sieht man natürlich den Menschen schon an. Und das Interessante ist, das hat eine ägyptische Studie ergeben, man kann an der Haut ablesen, ob jemand herzkrank ist oder nicht, weil wenn die Haut vorgealtert ist, also wenn ich viele Alterungszeichen an der Haut habe, raten diese Wissenschaftler, soll ich mal mein Herz und meine Arterien untersuchen lassen, weil der Lebensstil, der die Haut altern lässt, eben auch zur Alterung von Organen führt. Und die konnten das tatsächlich gut in Verbindung bringen. Wer eine sehr vorgealterte Haut hat, hat meistens auch vorgealterte Gefäße oder Herz.
Das ist wirklich spannend. Es gibt ganz viel auf der Haut, was man sieht, genau dann, wenn man es nicht braucht. Ja, so den fetten Pickel auf der Stirn, genau wenn man irgendwie ein wichtiges Meeting hat oder ein Date oder ich weiß es nicht. Ja, aber genauso natürlich Akne oder Rosacea. Also es gibt ja ganz viele Hautprobleme. Inwiefern haben solche Hautirritationen ihren Ursprung im Darm? Ich kriege zum Beispiel immer einen Pickel hier unten am Kinn, so auf der rechten Seite. Und da hat mir irgendwann mal ein Arzt gesagt, ja, das könnte irgendwie Magen-Darm-Trakt zu Hause sein, weil das unten am Kinn ist wohl so der Bereich, wenn sich da was zeigt, ist das zurückzuführen auf den Magen-Darm-Bereich. Das habe ich jetzt sehr salopp und sehr laienhaft gesagt, aber du weißt, was ich meine. Also inwiefern hängen solche Sachen auch mit dem Darm zusammen?
Ja, die hängen schon zusammen, wobei ich die Lokalisation von zum Beispiel Hautunreinheiten nicht unbedingt als Diagnostik, ob es mit dem Darm zusammenhängt oder nicht, nehmen würde. Aber wir wissen, dass bei ganz vielen Hauterkrankungen, also bei Neurodermitis, Akne, bei Rosacea oder auch bei Psoriasis, bei Schuppenflechte, dass da Zusammenhänge sowohl mit dem Darmmikrobiom als auch mit dem Hautmikrobiom gibt. Akne-Patienten, das sind ja meistens jüngere Menschen, die kommen ja jetzt nicht an, das ist ja so ein Alter, in dem man sich für alles schämt, und die kommen jetzt nicht an und sagen, ich habe Blähungen, ich habe Bauchschmerzen und so weiter. Aber wenn die mal wissenschaftlich befragt werden, dann sieht man, dass fast alle Teenager, die starke Akne haben, Probleme auch mit dem Darm haben. Und Studien haben gezeigt, dass eine Umstellung der Ernährung, also weniger Weißmehlprodukte, weniger Süßigkeiten, weniger Milchprodukte auch, und die Gabe von probiotischen Bakterien, dass sie teilweise wirklich zu entscheidenden Verbesserungen der Haut führen können. Und bei Neurodermitis hat man auch Ähnliches festgestellt. Also auch da hat man Veränderungen im Darm. Aber da sind die Hauptveränderungen auf der Haut. Und zwar bei Neurodermitis besiedeln häufig Staphylokokken, bestimmte Bakterien. Staphylococcus aureus besiedelt die Haut. Und je mehr dieser Bakterien auf der Haut sind, desto schlimmer sind die Ekzeme, desto stärker nässt die Haut, desto mehr wird sie aufgekratzt. Und wir haben in einer eigenen Studie aktive probiotische Bakterien in Form von Bädern oder Salben auf die Haut aufgebracht und haben innerhalb von 2 Wochen die Haut bei fast allen Patienten so deutlich bessern können, wie sie im letzten Jahr nicht mit Cortison und anderen Mitteln behandelt werden konnte. Also das Hautmikrobiom spielt eine wichtige Rolle, ist aber bei weitem noch nicht so gut erforscht, ist aber sicher etwas, wovon wir in Zukunft ganz, ganz viel noch hören werden.
Mhm. Was man sehr, sehr oft hört, ist das Leaky Gut-Syndrom, also ein löchriger Darm. Mhm. Wie kriegt man den und was kann man tun?
Ja, Leaky Gut, also man muss sich jetzt nicht so vorstellen, dass da große Löcher wirklich drin sind, aber die Darmbarriere, die ist durchlässiger. Und dadurch wird unter anderem das Immunsystem aktiviert und es entstehen Entzündungen und so weiter. Und die Ursachen, die können ganz vielfältig sein. Also eine schlechte Ernährung kann zur Veränderung des Mikrobioms führen und kann zum Leaky Gut führen oder auch Antibiotika oder andere Medikamente. Und man weiß, die Darmbarriere, die braucht einen bestimmten Stoff, der nennt sich Butyrat. Und dieses Butyrat wird von Bakterien dann produziert, wenn wir viele Ballaststoffe zu uns nehmen. Und interessanterweise wird diese Butyratproduktion durch bestimmte Ballaststoffe angeregt, die wir zum Beispiel in kalten Kartoffeln, in kaltem Reis oder in kalten Nudeln finden. Also dieser spezielle Ballaststoff, der nennt sich resistente Stärke. Und diese resistente Stärke, die entsteht in kohlenhydrathaltigen Nahrungsmitteln, wenn wir die kochen und dann wieder abkühlen lassen. Und wir können aber dann auch Bratkartoffeln machen oder Nudelauflauf oder was auch immer mit den abgekühlten Nahrungsmitteln. Aber da ist dann eine gute Stärke drin, die für unser Mikrobiom und auch für die Darmbarriere ganz, ganz wichtig ist.
Das ist witzig, weil ich bin ja immer die, wenn die Nudeln kalt sind, da snack ich ja immer noch mal gerne rein und sagt mein Mann immer, die sind doch kalt, das schmeckt überhaupt nicht. Ich sag doch, ich habe das jetzt, das ist gesundheitlich gut, das hatte ich jetzt nicht auf der Uhr, aber ich fand es immer so lecker. Es hat jetzt quasi einen doppelten Effekt. Was ich jetzt gerade denke, ganz, ganz viele Leute, Michaela, lassen ja heutzutage die Kohlenhydrate weg, ne, aus figurtechnischen Gründen. Also streichen die so komplett aus dem Ernährungsplan. Das ist ja dann auf das, was du gerade gesagt hast, bezogen auch nicht so gut.
Nein, also natürlich macht es nichts, wenn ich Weißbrot und Kuchen und sowas weglasse. Aber eine kohlenhydratfreie oder arme Ernährung ist tatsächlich nicht unbedingt gesund. Die kann sogar Nachteile haben, weil die meisten Ballaststoffe sind eben Kohlenhydrate. Und ich finde Ballaststoffe in kohlenhydrathaltigen Nahrungsmitteln wie Getreide zum Beispiel, also Haferflocken oder wie in Obst oder Gemüse. Mhm. Und das sollte ich auf gar keinen Fall weglassen, sondern das ist wirklich wichtig. Mhm. Also Proteine sind natürlich wichtig, aber ein Proteinüberschuss ist auch wieder schädlich. Also ich muss tatsächlich mit Fett, mit Proteinen und mit Kohlenhydraten versuchen, eine Balance zu finden und nicht ein Nahrungsmittel komplett favorisieren und auf alles andere dann verzichten.
Mhm. Bei meiner Recherche habe ich noch was ganz Spannendes gelesen, was ich vorher nicht wusste. Und zwar, Frauen haben anders Darm als Männer.
Ja, Frauen haben eher Reizdarm. Das heißt, das sind so Beschwerden, die auch teilweise mit psychischen Problemen einhergehen können, also mit Ängsten oder Depressionen. Und deshalb hat man früher gedacht, Reizdarm ist so eine psychische Erkrankung. Aber da ist wieder diese Darm-Hirn-Achse, die spielt da wieder eine Rolle. Das heißt, der veränderte Darm führt dazu, dass das Gehirn in Aufruhr kommt. Also es ist nicht so, dass ich nicht belastbar bin und dann plötzlich so empfindlich werde. Und Männer, ja, die ernähren sich anders, die essen häufig mehr Proteine, mehr Fleisch und die haben häufig eher so ein Problem mit Blähungen, auch wenn sie darüber nicht sprechen.
Das Thema spricht ja grundsätzlich niemand gerne, so gefühlt. Ne? Und inwiefern spielen bei Frauen auch Hormone in das Thema rein?
Ja, Hormone spielen natürlich da ganz entscheidend rein, weil Hormone auch für die Darmbeweglichkeit und die Darmaktivität verantwortlich sind. Das heißt, zyklusabhängig sind wir unterschiedlich zufrieden mit unserem Darm. Also so prämenstruell, kurz vor der Periode, verändert sich oft die Peristaltik des Darms, also die Darmbeweglichkeit. Das heißt, viele leiden unter Verstopfung, leiden unter Blähungen, haben einen aufgeblähten Bauch. Und das gibt sich dann wieder zwei Wochen später, ist alles wieder wunderbar und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ja, wir wissen es. Das hängt eben auch mit den Hormonen zusammen und eben mit dem Darm, Nervensystem und dem Mikrobiom.
Mhm. Und nun sagen ja viele auch, wenn man dem Darm was Gutes tun will, ist Fasten ja etwas ganz Tolles. Intervallfasten oder einfach mal nur zweimal am Tag essen. Wie siehst du das?
Fasten ist prinzipiell sehr gut für den Darm, verbessert das Mikrobiom, sorgt für mehr Vielfalt, sorgt für mehr Butyratbildung. Also wir hatten ja vorhin vom Leaky Gut gesprochen, dass ja dieses Butyrat wichtig ist. Also das kann Fasten alles. Aber was ganz, ganz wichtig ist, was wir eben bei diesen klassischen Heilfastenkuren, was uns da immer noch verkauft wird, keine Darmreinigung machen. Das ist ganz wichtig. Eine Darmreinigung verbessert das Mikrobiom nicht, sondern es verschlechtert das Mikrobiom nachweislich. Wir wissen das vor allem über Studien, die das Mikrobiom vor und nach Darmspiegelungen untersucht haben. Da möchte ich nochmal anmerken, zur Vorbereitung auf eine Darmspiegelung, das ist der einzige Grund, der eine Darmreinigung rechtfertigt. Da sollte man nicht sagen, oh je, mein Mikrobiom. Also das ist notwendig und das ist dann das Übergeordnete. Aber ich sollte mir nicht das Mikrobiom unnötig zerstören, indem ich denke, dass ich vor einer Fastenkur meinen Darm von Schlacken, die es da gar nicht gibt, befreien müsste. Und es gibt ja Fastenkuren, da nehme ich jeden Tag Abführmittel, Glaubersalz, Bittersalz, und teilweise werden zusätzlich noch Darmspülungen durchgeführt. Mhm. Und unser Darm ist kein schmutziges Abflussrohr, das gereinigt werden muss, das wissen wir, sondern unser Darm ist ein Ökosystem mit vielen unterschiedlichen Bakterien. Und wir müssen es auch behandeln wie ein Ökosystem, nämlich pflegen, aber nicht zerstören.
Das ist super spannend, weil ich glaube, das ist in vielen Köpfen drin, dieses muss einfach mal alles raus. Alles, was da schädlich ist, ist raus. Aber man spült wahrscheinlich ja auch die guten Bakterien raus.
Ja, man spült natürlich auch die nützlichen Bakterien raus. Mhm. Und ich habe ja das Mikrobiomfasten entwickelt und wir haben jetzt eine aktuelle Studie durchgeführt mit 100 Personen, die haben mit Abführen gefastet. Und 100 Personen, die haben ohne Abführen mit dem Mikrobiomfasten gefastet. Mhm. Und die Ergebnisse sind noch nicht publiziert, aber ich kann nur andeuten, gerade in Bezug auf Fettgewebsabbau oder Bauchumfang, haben diejenigen mit dem Mikrobiomfasten sehr, sehr viel besser abgeschnitten als diejenigen, die vorher abgeführt haben. Leider gibt es eben wenig Studien, weil die klassischen Heilfastenanbieter keine Studien durchgeführt haben zum Mikrobiom. Mhm. Aber die paar Studien, die es gibt, die zeigen, es tut dem Mikrobiom nicht gut, wenn ich abführe.
Mhm. Michaela, du bist als Expertin ganz nah dran, natürlich an allen Studien, an der Forschung, an der Wissenschaft, an den Entwicklungen. Vielleicht abschließend nochmal der Blick mit dir in die Zukunft der Darmgesundheit. Gibt es etwas, woran ihr arbeitet, woran du arbeitest? Was sind die Entwicklungen? Was kann uns in Zukunft helfen, lange gesund und schön zu bleiben?
Ja, also insgesamt, glaube ich, arbeitet die Wissenschaft aktuell daran, die Produkte, um das Mikrobiom aufzubauen, noch zielgruppengerechter zu machen. Mhm. Zum Beispiel bestimmte Bakterien zu identifizieren, die bei Depressiven besonders gut helfen oder auch bei Hauterkrankungen und so weiter. Und ich persönlich, ich arbeite im Moment sehr, sehr viel zum Hautmikrobiom. Wir testen da auch ganz unterschiedliche Bakterienmischungen von außen und haben eben gute Ergebnisse erzielen können bei Neurodermitis, aber auch interessanterweise bei Fußgeruch. Da haben wir ein Fußbad entwickelt, weil Fußgeruch, das sind ja auch die Gerüche der Schweißfüße und Stinkfüße, die werden durch Zersetzung von bestimmten Schweiß und Hautfett und so weiter durch Bakterien verursacht. Und wenn wir diese Bakterien verdrängen mit nützlichen Bakterien, bei 100% der Teilnehmer war nach 14 Tagen der Fußgeruch signifikant besser. Und 50% hatten gar keinen Fußgeruch mehr. Geruchsfreie Füße.
Wow. Geruchsfreie Füße, wie das mit dem Darm zusammenhängt, das hätte ich auch nicht geglaubt, dass wir darüber auch noch sprechen. Vielen, vielen Dank, Professor Dr. Michaela Axt-Gadermann, für diese ganz spannenden Einblicke. Danke, Michaela, für deine Zeit. Ich drücke weiterhin ganz fest die Daumen.
Danke, Gina.
Und ja, dann kommst du vielleicht nochmal wieder. Ich freue mich.
Ja, gerne.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Wipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.